der Podcast.
Folge 99. Gute Räte sind teuer.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Hörenden, hier zu Folge 99 von Luck und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Es zwinkert mir aus Berlin zu Tilman Lucke. Grüße dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Sehr schön.
Ja, und wir sitzen ja hier in unserem Kabüffchen, also in unserem kleinen Arbeitszimmerchen. Sitzen wir quasi gefangen, weil wir für euch diesen Podcast aufnehmen wollen. Wer jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr gefangen ist, ist Julian Assange. Zumindest liest man, dass der jetzt sich irgendwie mit den USA geeinigt. Also irgendwie, ich verstehe.
Er ist jetzt in Australien, was ja bekanntlich eine Gefangeneninsel war, aber nicht mehr ist.
Ah ja.
Er kommt da ja her, also insofern ist er genau. nicht gefangen.
Ja, aber er ist ja Nachfahre eines Straftäters, das ist ja kein Wunder, dass er...
Offensichtlich, also jedenfalls eine skurrile Juristerei. Also es war ja so, erstmal ist Julian Assange bekannt geworden durch WikiLeaks. Das kannte bis 2010 niemand, das war so eine, wie so eine NGO. Und die haben eben versucht, an Regierungsdokumente ranzukommen.
Die zu veröffentlichen.
Ja, die brisantesten waren damals eine Hubschrauberaufnahme, ein Videomitschnitt, wie also vom Hubschrauber aus auf irakische Zivilisten einfach also geschossen wurde, mit entsprechenden Off-Kommentaren, wie, als wäre das ein Ballerspiel. Und das hat er veröffentlicht, das hat er bekommen von Chelsea Manning, einer Soldatin, die damals noch Mann war, Bradley hieß, und die wurde dann leider irgendwie geschnappt und verhaftet, verurteilt, aber das war die wurde dann in den letzten Amtstagen von Obama begnadigt, saß also 4-5 Jahre in Haft und Assange veröffentlichte das zusammen mit, also ständig, das war, also da gab es immer wieder Veröffentlichungen und jetzt musste irgendwie die Justiz schauen, wie man dem habhaft werden kann und hat diese Konstruktion gewählt über eine, wie es hieß, eine minderschwere Vergewaltigung in Schweden. Nun muss man wissen, dass in Schweden die, also sozusagen, was er gemacht hat tatsächlich ist, ein defektes Kondom quasi, also wissentlich ein defektes Kondom anzuwenden bei einvernehmlichem Sex. Und das ist in Schweden strafbar. Hat ja auch seine Gründe, ist ja auch kein feiner Zug. Aber eine Vergewaltigung, würde ich jetzt sagen, aus mitteleuropäischer Perspektive ist es nicht. Und das wurde ihm aber dann ständig vorgehalten. Und er floh dann in die Botschaft von Ecuador in London und verbrachte da ganz viele Jahre auf sehr engem Raum, konnte wirklich nicht raus, weil es ja, es ist ja nicht extraterritorial, aber es ist ja eine Art, also es ist ja völkerrechtliche Gegebenheit oder so, dass man einfach da nicht reingeht als britische Polizei, was sie dann 2019 doch gemacht haben, unter Duldung der ecuadorianischen Botschaft und den herausgezogen. Also seit 5 Jahren und 2 Monaten saß er also in britischer Untersuchungshaft und jetzt ist der Trick gewesen, der Deal, also sie wollten ihn an die USA ausliefern und es gab ja juristische Schwierigkeiten, weil in den USA konnte nicht mal ausgeschlossen werden, dass er die Todesstrafe kriegt, obwohl ja meines Wissens nicht er in dem Hubschrauber saß, der die Touristen, der die Passanten abgeknallt hat, sondern die Soldaten.
Und aber Landesverrat ist Landesverrat.
Landesverrat und dann muss Kopf ab und so weiter. Und das war also immer eine Möglichkeit und aus dem Grund war das ein langes Verfahren in Großbritannien. Und jetzt war der Deal, er wird sozusagen nicht an das Mutterland USA ausgeliefert, sondern an die nördlichen Marianen, also im Westpazifik. Das ist ja bekannt dadurch, dass es dort genau die niedrigste Stelle, die tiefste Stelle im Ozean gibt, 11 Kilometer ungefähr. Und anscheinend ist das so eine Spezialjurisdiktion, dass man ihn dann dahin geschafft hat. Das war am Montag und dann mit Datumswechsel natürlich wurde es zum Dienstag und Mittwoch. Und er wurde dann dort, also er sollte sich dann dort für schuldig bekennen. Und das Urteil war schon vorher abgemacht. Also ich kann mich erinnern an den schönen Film Alice im Wunderland, wo die Herzkönigin sagt, erst die Verurteilung. Die Verhandlung kommt später. So, und es war tatsächlich so. Also das Strafmaß lautete auf 62 Monate Haft. Das kann man nachrechnen. Es ist genau die Zeit, die er in britischer Untersuchungshaft saß. Und die ist also mit dem gestrigen Tage verbüßt gewesen. Und deswegen durfte er dann ausreisen nach ein Land seiner Wahl oder in sein Heimatland Australien. So war also die Geschichte ein bisschen skurril. Dummerweise, also es ist ja so, wer so lange unschuldig in Haft sitzt, würde ja Haftentschädigung kriegen, aber das kriegt er jetzt nicht, weil es ja genau auf den Tag genau abgesessen wurde.
So, aber er ist jetzt frei. Er darf halt bloß nicht mehr in die USA.
Sollte er nicht mehr. Also eigentlich, eigentlich ist er damit, jetzt quasi juristisch alles abgeschlossen. Und das in Schweden ist sowieso verjährt inzwischen.
Ja, das ist klar, aber in den USA die Anklage gibt es doch noch.
Nee, eben nicht. Das war ja der Grund, warum die Briten auch, also warum das Auslieferungsersuchen an die Briten dann aufgehoben wurde.
Also der ist jetzt ein freier Mann.
Ja. Also ich würde es vielleicht an seiner Stelle trotzdem nicht wagen, in die USA zu fahren, weil man kann dem ja, ach, sie haben falsch geparkt, jetzt gibt es 120 Jahre Haft, das ist ja möglich. Oder wie Hunter Biden, Waffe als registrierter Alkoholiker, das kostet 25 Jahre, also man weiß es noch nicht, aber es ist möglich, dass man 25 Jahre kriegt. Es ist ein verrücktes Land, wo man nicht unbedingt Straftäter sein möchte oder nicht unbedingt verdächtig sein möchte.
Sollte.
Ja, ob man dann immer was dafür kann, ist noch die Frage. Zum Beispiel für die Hautfarbe kann man ja auch nichts und dann.
Naja, Moment, das ist ja okay. Also das machen wir ja in Deutschland auch. Also wenn du so Zivilpolizeikontrollen hast, am Bahnhof zum Beispiel, ich sag mal so, wir beide würden nicht angesprochen werden.
Ja, das schon, aber wir beide würden erst recht, also es würde auch niemand erschossen werden von der Polizei und das ist in den USA
wahrscheinlich
ja
nicht.
Durchaus.
Nein, das stimmt nicht. Das muss ich tatsächlich sagen. Die haben jetzt einen Afghanen bei uns erschossen. Mhm. Ja, der ist jetzt zur zweiten Gruppenspiel, glaube ich, ist der mit einem Messer, ein 23-jähriger, offensichtlich geistig stark verwirrter junger Mann, ist durch Wolmerstedt, das ist hier im Norden von Magdeburg, ist der durch eine Kleingartensiedlung durch und hat Leute aufgeschlitzt.
Ach so, und, ja, okay, dann könnte man sagen, er ist jetzt nicht unschuldig
Polizei,
im klassischen Sinne.
Nein, eher nicht. Und den hat die Polizei dann erschossen. Na, und ja. das war hier sogar ein richtiges Politikum, weil unser ehemaliger Landtagspräsident Detlef Gürt, CDU, ein X-Post absetzte. Was ich immer
das
schön
ist finde, immer X, das Schlauste.
X, vormals Twitter, sagen ja viele. Warum nicht einfach weiter Twitter sagt, weiß ich nicht, aber man sagt X, vormals Twitter. Mhm. So nach dem Motto, ja, sehr gut, dass die Polizei den erschossen hat. Dieses Pack kommt hier nach Deutschland und hält sich nicht an unsere Regeln und so, man muss die ab. Also ich sag mal, das wäre selbst der AfD zu populistisch gewesen.
Ja, genau, also die Erschießung erfolgte ja nicht aufgrund einer juristischen Anordnung, sondern das nennt sich Nothilfe, Notwehr, was auch immer.
Ich glaube, es war beides in dem Fall.
Ja, sowas.
Also okay. Gegen den Polizisten ist auch im Prinzip, natürlich bei jeder Erschießung gibt es eine, gibt es auf jeden Fall immer eine Untersuchung, aber den Polizisten ist halt wirklich nichts irgendwie. Also das ist sauber und alles gut. Und der Mann war halt einfach stark verwirrt. Vermutlich fluchttraumatisiert und so.
Dazu kommt noch der Islam, der ja schon grundsätzlich als starke Verwirrung akzeptiert werden kann. Nein, so ist es.
Ich finde das ja total krass. Wir hatten ja zur Comedy-Nacht bei uns am Dienst, also vorgestern. Und wir hatten, wie gesagt, Headliner war Ingmar Stadelmann. Dann war Jana Jansen da, die ist so eine Newcomerin, auch aus Berlin, also alle aus Berlin logischerweise. Ja. Die liebe Kirsten Fuchs und Kinan Aal. Ich weiß nicht, ob der Kinan Aal was sagt, aber der war bei uns beim Vakuum und der kam an natürlich viel zu spät.
Also Vakuum ist ein Kabarettpreis, den ihr ausgelobt
habt. Genau, den wir
mal
hatten. Der ist quasi an Corona gestorben, das muss man wirklich so sagen. Und an mangelnden Fördermitteln. Und Kinan kam und bestellte sich ganz schnell Bratwurst und Kartoffelsalat. Und er ist Syrer. Also insofern er hat eine Bratwurst gegessen.
Also
und
ich glaube, im Ausländeramt gilt das sogar, wenn man das macht, dann kann man sogar, glaube ich, diesen Wissenstest überspringen.
Kinan sagt selber, auch auf der Bühne, das ist halt auch eines seiner Bits, er ist der integrierteste Kanake, den es gibt.
Ja.
Schon sprachlich, er sagt so Sachen wie Mann.
Oder?
Ja, oder da geht die Post ab
da
oder so.
Die Post, ja, die geht ja gar nicht ab zurzeit. Die Post wird ja immer schlechter. Also
darum darf die Post jetzt sich 3 Tage Zeit lassen, einen Brief zuzustellen.
Ja, und sie macht es dann noch viel länger. Also was sie Post darf und was sie tut, es ist ja schwer tatsächlich nachzuweisen. Also die Post ist ja verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz der Briefe am nächsten Tag zuzustellen.
Jetzt ja, kann man der ist ja halt immer kleiner, ne?
Na, eigentlich nicht. Die Gesetzeslage und die Bundesnetzagentur muss es überwachen. Aber du kannst ja nicht sagen, so, bei mir kam heute ein Brief 5 Tage zu spät. Und dann musst du dich erstmal absprechen mit der ganzen Nachbarschaft und die Briefe zählen und dann auf 100% kommen. Und dann könnt ihr beweisen, dass zu viele Briefe zu spät kommen. Also das ist wie wenn man sagt, die Bahn wacht über ihre eigene Verspätungsstatistik. Oh, seltsamerweise tut sie ja auch.
Wollte ich gerade sagen, macht sie doch. Ich finde das ja nur lustig, ich kriege ja relativ viele Pakete. Und dann wirst du an einem Tag, was du dann kommt, klingelt erst ein DHL-Bote und dann die Deutsche Post. Also es ist auch lustig, wo man sagt, Leute, das ist ein Konzern, könnt ihr euch nicht irgendwie, aber nein. Eins wird mit der Post geliefert, das andere mit DHL.
Ja, genau. Aber wer das mal mitkriegen will live, der hört in unsere allererste Folge rein.
Genau.
Da haben wir das schon durchexerziert. Da genau. musste ich eine halbe Minute überbrücken in meiner allerersten Podcast-Folge.
Ja.
Als du
aber ich hab's drin gelassen.
Wurdest.
Ja. Genau, ich hab's drin gelassen. So, apropos, machen wir mal weiter. Geht es um Menschen, die sich komplett selbst überschätzen und dadurch horrende Strafen in Kauf nehmen müssen. Ursula von der Leyen kriegt wahrscheinlich ihre zweite Amtszeit. Was Novum nicht, es gab schon mal Kommissionspräsidenten.
Ach, das gab's oft. Amtszeit. Das gab's sehr oft.
Aber nicht so prominent und dass es jemand mitgekriegt hat und dass es sozusagen so eine Art Politikum, weil Ursula von der Leyen hat ja, das muss man ja sagen, kann ja persönlich von der Frau halten, was man will. Und wie viel wir von ihr halten, hört einfach die letzten beiden Podcast-Folgen. Aber sie hatte zumindest Öffentlichkeit für dieses Amt hergestellt. Das hat ja nicht mal Jean-Claude Juncker wirklich geschafft. Ursula von der Leyen hat natürlich auch durch Putin und so. Und jetzt wird sie vielleicht ihre zweite Amtszeit kriegen, also die europäischen Staats- und Regierungschefs sind sich einig, zumindest mehrheitlich,
ja.
Durch die Macht. Und jetzt muss sie durchs Parlament. Und es wird sich auf eine sogenannte Jamaika-Koalition, nee, Quatsch, Deutschland-Koalition.
Ursula-Koalition.
Ja, das ist aber eine Deutschland-Koalition. Also es ist schwarz-rot.
Naja, das weiß man eben nicht. Es ist ja folgendermaßen, also der EU-Gipfel, der fängt heute an, da wissen wir noch nichts drüber, aber heute soll sozusagen der offizielle Beschluss kommen. Er ist aber schon vorbereitet von den Regierungen, da wird es keine Überraschung geben. Und dafür ist auch nur die qualifizierte Mehrheit nötig. Zur Erinnerung, qualifizierte Mehrheit heißt 15 Staaten von 27 und 65% der Bevölkerung. Von allen.
Und 50% des Parlaments? Nein.
Nee, das kommt ja dann später. Aber im Rat gibt es eine doppelte Mehrheit, die heißt Staaten und Bevölkerung. Und zugleich gilt noch die Ausnahmeregel, also die drei größten Staaten, also sozusagen es müssen mindestens 4 Staaten sein. Rechnerisch hätten die drei größten Staaten ja auch 65%, aber das giltet nicht. Da wird dann irgendwie ein Riegel vorgeschoben. Soll ja nicht zu einfach sein. Und genau, das ist jetzt also die Nominierung.
Also weil, das wären dann Frankreich, Deutschland und Italien.
Ja, weil der Rat dann die, der beauftragt dann das Parlament mit dieser, Wahl oder wie auch immer. Ob das jetzt eine Personenwahl ist, weiß ich gar nicht, weil es gibt ja auch keine Möglichkeit, jemand anderen aufzustellen. Das Parlament hat ja einfach überhaupt keine Möglichkeit, eine andere Kandidatin ins Rennen zu schicken. Also es gibt eine Kandidatin jetzt, die ist vom Rat nominiert und wird jetzt bestätigt. Das geht nach dem 16. Juli wahrscheinlich auch noch in der Sitzungswoche dann, in der ersten Sitzungswoche. Und da braucht sie die Mehrheit nicht die Mehrheit der Mitglieder des Europaparlaments, sondern nur die Mehrheit der Abstimmenden. Und jetzt gibt es ja schon immer die Mehrheit, also bis 2019 gab es ja sogar eine Mehrheit von EVP und Sozialdemokraten, also was wir Große Koalition nennen würden. Seit 2019 hat man dann die Liberalen da noch mit reingenommen und deren Mehrheit ist jetzt geschmolzen auf, naja, schon noch die Mehrheit, aber es weichen ja immer auch eine gewisse Zahl von Leuten ab. Zum Beispiel bei ihrer letzten Wahl haben die deutschen Sozialdemokraten aus der gesamten Sozialdemokratie sind ausgeschert. Also Katharina Barley und ihre Truppe haben sie nicht
Nein
gewählt.
Gesagt.
Und deswegen kann man sich nicht darauf verlassen, auf diese drei Fraktionen, weil das wäre dann wahrscheinlich zu wenig. Und noch schlimmer ist, es gibt nur einen Wahlgang. Das heißt, wenn die jetzt scheitert, dann ist sie komplett raus. Da muss der Rat neu in Aktion treten. Der könnte sich dann nochmal nominieren, aber das wird er nicht tun. Dann müsste jemand anders nominiert werden.
Und wie siehst du die Chancen?
Ich sehe die Chancen sehr gut, weil das Europäische Parlament weiß auch um diese, also weiß schon um die Verantwortung. Die können alles nach hinten verzögern. Es gab immer wieder Kommissionen, die nicht am 1. November, das ist immer der traditionelle Amtsantritt, starten konnten, sondern warten mussten. Unter anderem auch letztes Mal die von der Leyen-Kommission, die musste einen Monat warten, bis dann das Parlament endgültig. Also es gibt. Angenommen, es geht jetzt gut aus, sie wird nominiert vom Rat, dann wird sie vom Parlament bestätigt und dann fängt die Arbeit erst an. Dann muss sie ja auf die Suche gehen in jedem Staat nach Kommissaren. Sie muss also mit den Regierungen in Kontakt treten und die letzten, also auch Juncker und sie selber haben das so gemacht, sie wollten ja eine geschlechtermäßig ausgeglichene Koalition, also Kommission haben. Und da hieß es ja, ihr könnt uns nicht jeden schicken, den ihr wollt, wir brauchen hier vor allem Frauen. Und dann geht es natürlich um die Parteifamilien, dass die angemessen vertreten sind, wobei das ist dann wirklich Sache der Staaten, wen sie da aufstellen. Meistens ist es ja im Koalitionsvertrag festgehalten, also zum Beispiel wenn jetzt die von der Leyen nicht wäre, dann dürften laut deutschem Koalitionsvertrag die Grünen eine Kommissarin vorschlagen.
Ah ja, okay.
Und das ist eben, und da wäre es wahrscheinlich auch, das wäre einer der wenigen Punkte, wo die Ampelkoalition sich wahrscheinlich nicht drüber zerstreiten würde, weil das einfach hundertprozentig wasserdicht schon im Koalitionsvertrag steht. Und in früheren Koalitionsverträgen war das auch immer geregelt.
Aber wir sind im Prinzip raus, weil wir die Chefin haben.
Genau, jedes Land hat nur einen Kommissar. Und da sind eben die Posten der Kommissionspräsidentin und der Außenbeauftragten schon drin. Die Außenbeauftragte ist so ein Doppelhut, wie man so schön sagt. Sie ist Teil der Kommission, auch deren Vizepräsidentin und gleichzeitig Vorsitzende des Außenministerrates. Also das hatten wir ja schon mal kurz erklärt, die Räte, also jetzt nicht die Räte im leninschen Sinne, sondern die, ja, also diese quasi die Regierungen kommen zusammen, jede Ministergruppe für sich. Also gibt es die Innenministerkonferenz, die, was weiß ich, Umweltminister und dann gibt es zwei besondere, das ist der Außenministerrat. Der ist, also die in allen Räten ist nämlich das jeweilige Vorsitzland, das ist ab nächster Woche Ungarn, quasi stellt den Vorsitzenden dieses Gremiums, der jeweilige Minister. Die Außenminister haben das nicht, sondern da ist eben die Außenbeauftragte die Vorsitzende. Und beim Rat ist es genauso. Da ist nicht, das war früher, bis 2009 war das jeweils, zum Beispiel Frau Merkel oder Schröder waren Ratsvorsitzende. Und das ist eben jetzt der Ratspräsident. Genau. Und diese Posten werden ja auch noch mitverteilt. Aber auch da gilt, die Außenbeauftragte soll Kaja Kallas aus Estland werden. Estland ist damit auch raus quasi.
Ja, aber was ich ein bisschen schade finde, die war eine ganz gute Regierungschefin, ne?
Naja, aber aus so einem kleinen Land ist es durchaus ein Aufstieg, dann noch auf die EU-Ebene zu kommen. Sie war ja auch als NATO-Generalsekretärin im Spiel und da haben aber sowohl die Amerikaner als auch die Deutschen gesagt, oh, die ist ja gegen Putin oder die ist ja zu arg gegen Putin.
Da müssen wir vorsichtig sein.
Also das war der Hauptgrund, warum sie nicht genommen wurde. Kompetent wäre sie auf jeden Fall. Und aber das sind so diese Posten. Für jeden findet sich ja dann doch irgendwas. Und ich freue mich, dass sie jetzt da auch einen Job hat.
Also haben wir jetzt quasi eine weibliche Doppelspitze an der EU, was ja untenrum die anderen 25 auch erstmal wieder entlastet. Weil ich stelle mir das so lustig vor. Ja? Ursula von der Leyen sagt, wir wollen pari-pari. Man kann über Quote diskutieren, hin und her. Ich finde es erstmal grundsätzlich gut. Man kann natürlich wirklich diskutieren. Und wie laufen denn diese Telefonate ab? So, dann ruft Uschi in Rumänien an und sagt, wie sieht's aus? Ja, wir hätten hier den Herrn Nicolas Popescu von der rumänischen Volkspartei, also so dem Konservativen. Und sagt die, nee, ihr müsst schon eine Frau schicken und die muss von den Liberalen kommen. Nee, also erstmal haben hier die Liberalen keine Frau. Und wieso wir? Können das nicht die Bulgaren machen? Wieso müssen wir die Frau schicken? Läuft das so ab?
Ja, im Grunde ja. Also das ist wirklich langwierig. Sie reist auch sicherlich durch jede Hauptstadt. Also die wird es nicht am Telefon machen. Und dann muss man am Ende dieses Bündel geschnürt haben mit mit Personen, die halt die Regierungen für entweder loswerden wollen oder tatsächlich dahin schicken wollen. Die großen Länder wollen eher Leute loswerden.
Ja, aber wer legt das fest? Wer legt fest? Also es kommt ja dann aus jedem Land, muss ja dann sozusagen, also wird vorher festgelegt, ja. Du schickst eine Frau oder einen Mann und du schickst von der und der Partei.
Ja, also wie gesagt, das ist nicht von vornherein so gesagt, sondern das wird gesamt ausbalanciert und sie sagt dann, ja okay, am liebsten wäre mir, wenn ihr jetzt die und die schicken könntet und dann müssen die das nicht machen. Und jetzt in der aktuellen Kommission hat sie 13 von 27 als Frauen, also das ist quasi fast 50%, kann man irgendwie auch gelten lassen, weil es ja eine ungerade Zahl ist und so.
Ja, ja. Aber
das ist nicht ausgemacht. Und der Trick ist ja, am Ende entscheidet das Parlament. Und das Parlament hat ja auch einen recht großen Frauenanteil, ungefähr 38%, war allerdings auch schon mal mehr. Und die sagen ja auch, eigentlich wäre das ein Kriterium, was uns wichtig ist. Was aber der dann noch dazu kommt, ist ja noch schwieriger, nämlich die Verteilung der einzelnen Ressorts. Erstmal musste man ja bei der...
Genau,
bei
wer den legt ganzen, denn das wieder fest? Welches Land, welches Ressort kriegt?
Das macht die Präsidentin dann alleine, aber trotzdem muss das bestätigt werden. Also zum Beispiel die... Man muss ja auch schauen, das sind dann große Länder, die wollen vielleicht auch die wichtigeren Posten. Das war damals mit Günther Oettinger, der war dann ja Energiekommissar, wichtiger Posten, und in seiner zweiten Amtszeit wurde er dann herabgestuft zum Digitalkommissar. Also er war dann quasi der Bildschirmschoner, der durch die Brüsseler EU-Zentrale huschte.
Ja, das war ja auch genau sein Ding. Ne?
Genau, also das war dann tatsächlich eine Degradierung, aber das ging irgendwie durch. Aber normal ist schon, dass die größeren Länder auch ein bisschen, also dass die nicht alles nehmen. Und dann gibt es ja auch die Vizepräsidenten. Es gibt, nicht festgelegt, aber so sagen wir 4, 5 Vizepräsidenten, die dann wiederum die anderen Kommissare als Zuständigkeit haben. Also eine Art, was weiß ich, jetzt haben wir hier einen Vizepräsidenten für Gesellschaftlichkeit, also was weiß ich, dann ist da Gleichstellung dabei, dann ist irgendwie Demokratie. Und so. Also man braucht ja auch 27 Posten. In Deutschland haben wir 16 oder 14 Ressorts dazu.
Was den Kanzler ja und den
Kanzleramtsminister. Das ist ja schon eine Menge, es geht auch weniger. Früher im 19. Jahrhundert gab es die 5 klassischen Ressorts, die haben auch ausgereicht. Innen, Außen, Justiz, Finanzen und Krieg. Man muss dann eben die Posten finden. Und dann kommt das Parlament ins Spiel, oder beziehungsweise die jeweiligen Ausschüsse, und die sind dann so wichtig, weil da die Befragungen sind. Das gibt es ja in der Bundesregierung nicht. Da kann Frau Merkel konnte kommen und sagen, hier, Andreas Scheuer, den mache ich jetzt zum Minister. Und Keiner hat das Recht zu sagen, nee, den finden wir jetzt nicht so mega kompetent, außerdem ist er Halbseiden und ein
Arschloch, sagen wir es einfach.
So, und dann konnte sie sagen, okay, dann trete ich zurück oder was auch immer. Oder dann, also beziehungsweise, wenn sie einmal gewählt ist, dann kann sie jeden Deppen ernennen, hat sie auch gemacht. Das ist im EU-Parlament anders. Da wird die Kommission gesagt, also erstmal wird diese Nominierung bestätigt von einer Person, das ist im Juli, und dann geht über den Sommer eben diese Sondierung los und dann eben auch die Befragung, und das ist wirklich, das nennt man Grillen, also die dürfen da nicht einfach so reinspazieren, ach, so wie wir in unserem Podcast, ja, ich laber mal drauf los, dann wird man scheitern, sondern man muss wirklich sich dann auch auskennen in dem Bereich. Und
das ist ja in den USA ja auch so, ne? Da werden ja die Minister, also die, das sind ja Staatssekretäre, das sind ja keine Minister, da werden die ja auch vom Kongress.
Vom Senat.
Genau.
Der wählt die Minister einzeln, und es gibt immer wieder Minister, die nicht bestätigt werden. Und bis so eine amerikanische Regierung komplett ist, das dauert immer Monate. Also der Präsident kommt am 20. Januar ins Amt, und erst dann kann er ja überhaupt, also er kann schon vorher nominieren, wenn er gewählt ist, aber erst dann tritt der Senat in Aktion und bestätigt die. Und bei Trump hat es ja besonders lang gedauert. Der hatte ja, oder dann gingen immer welche weg und so weiter. Also dem seine Regierung war so gut wie nie komplett. Und ja, also das ist eben das Spannende, dass das Parlament da auch noch mitredet. Also im Grunde in Brüssel redet jeder mit, und das macht diesen Job. Also ich glaube, die schwierigste Phase in der Amtszeit einer Kommissionspräsidentin ist eben diese Findungsphase, wo man noch gar nicht im Amt ist.
Ja, aber das ist ja, weil du jetzt gerade sagst, wir brauchen ja Jobs und wir müssen ja die ganzen Posten schaffen. Also es gibt also 27 Ministerien oder zumindest Kommissare, so gibt es. So. In der Bundesrepublik gibt es 16, sagst du gerade.
Ja.
So, wie viel sind, wie heißt es in Berlin?
Senatoren.
Genau, wie viel gibt's?
Das weiß ich gerade nicht, aber das ist sogar in der Verfassung von Berlin gedeckelt. Also da könnte man nicht sagen, wir machen jetzt 27.
Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben wir 7?
Mhm. Ja, das 7 ist wirklich wenig.
Ja, also wir haben halt Ministerpräsidenten, dann den Staatsminister quasi, also den Leiter der Staatskanzlei. Wir haben ein Innenministerium, wir haben ein Wissenschaftsministerium, dann haben wir ein Sozialministerium, wir haben ein Justizministerium.
Also im Grunde die, also 3 von den 5 klassischen Ministerien aus der
Genau, also wir haben kein Verteidigungsministerium und kein Außenministerium logischerweise.
Ja, aber Innen, Finanzen und Justiz ist ja klar.
Klar, dann haben wir Frau Hüskens von der FDP ist halt Digitalministerin. Darum, seitdem klappt das hier mit der Digitalisierung auch super. Also ich muss meiner Tochter jetzt für die 7. Klasse ein Tablet kaufen. So, aber was glaubst du, also das ist meiner... Also
ich wollte noch kurz dazu sagen, also es war nicht immer gesetzt, dass es so viele Kommissare wie Länder gibt. Also als die EU noch 15 war, also vor 2004, da hatten die großen Länder... Also Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien hatten sogar 2 Kommissare. Das war dann für die Koalition auch besser auszutarieren, wer was kriegt. Und dann hieß es, nein, die geben das ab und jeder kriegt 1. Und dann gab es aber den Vertrag von Lissabon, der sagte, wir wollen ja die EU reformieren und wir sagen, da gibt es jetzt ein Rotationssystem, also weniger Kommissare. Und das kann aber von der EU, vom EU-Rat oder vom Europäischen Rat aufgehoben werden. Und jetzt darfst du mal raten, ob das gemacht wurde.
Die haben es aufgehoben.
Natürlich. 2013 gab es den Beschluss, nee, das lassen wir lieber, wir bleiben bei
7 jetzt natürlich
oder damals
meine Frage.
28.
Jetzt natürlich meine Frage, ist das überhaupt relevant, wer welchen Posten hat?
Naja, also es gibt so ein, zwei Posten, die wirklich, wirklich viel Macht haben. Das ist der Wettbewerbskommissar, der fungiert ja als, als Bundeskartellamt.
Genau.
Wenn jetzt 2 Firmen fusionieren wollen, dann sagt der nein. Oder wenn Microsoft wieder irgendwie irgendein Update zwingend macht, was man nicht haben soll, dann gibt es eine Milliardenstrafe und das macht er mehr oder weniger allein. Also die Kommission beschließt es dann, aber er macht die inhaltliche Vorarbeit. Also das ist der, würde ich sagen, der mächtigste Posten. Was es dann noch gibt, Währungskommissar, da haben wir jetzt wieder gehört, es gibt blaue Briefe für einige EU-Staaten wegen der Schulden, die ja nicht über 3% gehen dürfen. Das ist natürlich Folklore, weil da gab es noch nie eine Strafe, weil seltsamerweise ist ja auch der Angeklagte gleichzeitig Teil der Jury, nämlich des Rates. Das wird nicht funktionieren. Was gibt es noch für wichtige Kommissarsposten?
Also die Frage ist jetzt zum Beispiel für mich, ist dieser Außenbeauftragte, es heißt ja Außenbeauftragte,
ja.
Ne? Ist das relevant? Es gibt ja keine gemeinsame EU-Außenpolitik.
Ja, soll es ja geben. Und das ist, glaube ich, von der Person abhängig. Wir haben zurzeit einen sehr schwachen Außenbeauftragten, Josep Borrell aus Spanien. Und das Einzige, womit der in sich immer hervortut, ist gegen Israel zu sein, weil die Spanier irgendeinen Knall haben in Bezug auf die Palästinenser. Sie sind irgendwie davon angezogen.
Ja, das haben wir Ossis aber auch. Das ist ja auch historisch. es ist wirklich so. Also wir waren ja nie offiziell gegen die Juden.
Ihr seid
aber
sozusagen die Ostbank oder was?
Naja, das war zu DDR-Zeiten, waren die Palästinenser immer die Unterdrückten. Und Arafat war ja auch 2. Mann der DDR. Und wir waren immer pro Palästina. Wir waren aber nie anti-Israel, weil man ja dann hätte zugeben müssen, gegen die Juden zu sein. Und wir waren natürlich auch trotzdem für die Juden. Also zumindest gegen den Holocaust. Aber wir haben zum Beispiel nie so über bestimmte Sachen im Unterricht. Gut, ich war 6. Klasse, als dann die Wende letztendlich war. Aber wir waren immer pro Palästina. Und das hat sich... Bis heute hält sich das durch. Also bei diesem ganzen Israel-Konflikt jetzt, also bei dem letzten großen, ja... Da war im Großteil Ruhe, als die Palästinenser über Israel hergefallen sind. Also da war so Ruhe bei uns und dann hieß es immer, naja, aber die Israelis sind ja auch ein bisschen selber schuld. Aber natürlich ist das Verbrechen schlimm, ja, aber eigentlich sind ja die Israelis selber schuld. Ja. Und dann kam jetzt diese Gegenattacke und seitdem ist hier, die Israelis sind also die größten Schweine aller Zeiten. Das ist so, das ist zumindest das, was die Lautschreier. Bei
naja,
uns
und gleichzeitig würden sie alle Moslems, die hier in Deutschland wohnen, ja rausschmeißen. Das sind ja dieselben Schreihälse, dieses Freund-Feind-Denken wieder mal nicht klappt. Also wenn die Moslems woanders was Schlimmes anrichten, dann sind sie unsere Freunde.
Genau.
Und wenn sie hier wohnen, dann müssen sie raus. Also das ist kompletter Unsinn.
Es gibt ja auch die schöne Theorie, dass warum es in Deutschland so wenig im Vergleich zu Spanien, Großbritannien, Amerika und so weiter, so wenig muslimische Attentate gibt, weil einfach die Muslime uns sehr dankbar sind, dass wir die Juden fragen. Ist jetzt auch egal. Weswegen ich nachfragte mit dem Ministerium, weißt du, wie viele Ministerien China hat?
Ja, wahrscheinlich ein paar mehr.
Also mir fällt immer ein, wir hatten das auch schon mal das Thema im Podcast, aber meiner Meinung nach hatte kein Land so viele Ministerien wie die DDR. Also da war im Prinzip, weißt du es noch, wie viel?
Wahrscheinlich 40 oder so.
Naja, es gab 19 Ministerien, 19. Mhm. So, was erstmal gut klingt. Mhm. Da war, und dann gab es aber noch Industrieministerien. Das waren auch nochmal 12.
Ja.
Also es gab den Industrieminister für Chemie, für Elektro, für Energie, für Lebensmittel, für Erzbergbau, für Geologie, für Glas und Keramik, für Leichtindustrie, für Maschinen- und Fahrzeugbau, für Materialwirtschaft, für Schwermaschinenbau und für Werkzeugmaschinenbau. So, die 12, und dann gab es natürlich noch Außenhandel, auswärtige Angelegenheiten, Bauwesen, Handel und Versorgung und so weiter. Also das heißt, wenn du in der DDR nicht genau aufgepasst hast, zack, warst du Minister für irgendwas.
Ja.
Und die kannte auch keiner. Also es waren ja sozusagen, also du kannst die Ministerin für Volksbildung kanntest du, das war halt Margot Honecker, und den Minister für Staatssicherheit, den kanntest du auch. Aber letztendlich waren ja die Ministerien sowieso bloß die willfährigen Ausführer der zuständigen Menschen im Politbüro. Also das waren ja genau. Die eigentlichen Minister.
Also das ist natürlich die Frage, wie man das Wort Ministerium oder Minister versteht, ob man jetzt die Obersten einer Richtung nur nimmt oder sagt, hier kommen alle mit rein. Zum Beispiel in Bayern, da haben auch die Staatsminister, das sind ja Staatsminister, sind ja kein Landesminister, sondern Staatsminister wegen Freistaat. Und dann haben aber auch manche Staatssekretäre haben auch Stimmrecht im Kabinett. Und es gibt in Israel, ist es ein bekanntes Mittel, immer zu sagen, ja, wir haben hier die ganzen Minister und dann kommen noch irgendwelche Kleinstparteien rein oder wie im Fall der letzten Monate, wo dann die größte Oppositionspartei auch noch Minister schickte, das waren dann Minister ohne Geschäftsbereich.
Ja, die hatten wir ja nach der Wende, hatten wir die ja auch. Also Kohl hat ja dann noch de Maizière und so ein paar Leute.
Wo man gesagt hat, okay, jetzt die Regierung ist noch ein paar Monate im Amt, aber wir wollen als Zeichen, dass die Ostdeutschen jetzt auch mitregieren, wollen wir die ins Kabinett holen. Die haben Stimmrecht, aber sie haben nichts zu tun.
Genau.
Und es gab, der Spiegel hat mal in den 70er Jahren immer diese Leute, also es gab auch oft die Leute, die im Kanzleramt dann rumsitzen, Minister für besondere Aufgaben, und dann hat der Spiegel immer draus gemacht, Minister ohne besondere Aufgaben, weil das war einfach, ja, war letztlich, wie man so schön sagt, ein Frühstücksdirektor. Aber sowas gibt es in der Kommission nicht, also Kommissar ohne Geschäftsbereich, das haben sie sich dann doch nicht getraut.
Naja, die Frage ist halt, ob ein europäischer Umweltkommissar.
Ja, schon. Also bestimmte Sachen sind ja schon, also am bekanntesten ist halt Landwirtschaft, aber Umwelt auch. Umwelt, da hat man ja jetzt gerade das Renaturierungsgesetz beschlossen, übrigens auch wieder mit so einem Abstimmungskrimi. Die Österreicher haben anders abgestimmt, als sie sollten oder laut ihrem Kabinett sollten.
Naja, muss aber die Ungarn, nehme ich ja an, lehnen das ja mal wieder komplett ab.
Genau, da ist ja dann wirklich auch wieder nur die qualifizierte Mehrheit nötig, und da waren die Österreicher dann das Zünglein an der Waage, und deswegen gibt es dieses Renaturierungsgesetz jetzt.
Okay.
Also das, es ist schon wichtig, wer da was macht, aber was wir gerade gesagt haben, der Außenbeauftragte oder die Außenbeauftragte, die haben halt wirklich, da gab es ganz verschiedene in den letzten Jahrzehnten, also seit 2009 erst war es Catherine Ashton, eine Baronin aus Großbritannien. Die war eher unauffällig. Dann war Federica Mogherini aus Italien. Die war auch eher unauffällig. Und dann eben Josep Borrell aus Spanien. Der ist sehr auffällig, aber in der falschen Richtung. Also das kann eigentlich nur besser werden. Kaya Kallas, glaube ich, wird die Beste, die wir jemals hatten.
Die macht einen ganz guten Eindruck. Und zack, haben wir zwei Frauen an der Spitze. Das zählt ja dann für die Quote innerhalb quasi fast schon doppelt, ne?
Ja, also wie gesagt, man kann die Quote sich ja dann auch immer schönreden. Das hat der Scholz ja auch gemacht bei seiner Bundesregierung. Ja, wenn ich Kanzler werde, dann werde ich nur ein Kabinett führen, was zur Hälfte aus Frauen besteht. Mhm. Es gab ja bis dahin 16 Posten im Kabinett. Unter Merkel gab es immer 16. Und dann 8. Dann haben die Grünen haben gesagt, wenn wir 5 Posten haben, dann machen wir 3 Frauen, 2 Männer.
Was sie auch gemacht haben.
Bei der SPD haben sie gesagt, wir haben Wie viele Posten hatten die dann? 7. Und davon sind 3 Männer, nee, doch 3 Männer, 4 Frauen. Nee, 3 Frauen, 4 Männer. Also fast die Hälfte.
Schon schwierig.
Und dann hat die FDP gesagt, wir haben 4 Posten und wir haben 3 Männer, eine Frau. Und das.
Nein, ich das,
und dann ist die Summe.
Dann wollten sie ja eigentlich so machen, 3 Männer und keine Frau.
Ja, aber die FDP hat 4 Posten gekriegt und dann hieß es, die Summe ist jetzt quasi 8, wenn man das nochmal nachzählt. Dann ist es von der SPD doch 4. 4, genau. Dann 3 von den Grünen, 1 von der FDP, sind 8 von 17. Aber weil das Bauministerium neu gegründet wurde.
Genau.
Dann hat Scholz gesagt, ja, ich zähle mich ja aber nicht mit, was ja rein von seiner Außenwirkung ja auch vollkommen korrekt ist.
Das ist natürlich, ja. Also er wusste das schon von vornherein.
Dass er sich
und,
nicht
mit... Und seinen komischen Kanzleramtsminister kann man ja auch nicht mitrechnen.
Ja, die sind ja siamesische Zwillinge und ja, dann kann man das wirklich so argumentieren. Aber dann hieß es ja, dann trat erstmal Anne Spiegel zurück und dann gab es ja Leute, die gesagt haben, das ist doch ein super Fortschritt, wenn nach 40 Jahren mal dieses Frauenministerium von einem Mann geführt werden würde.
Moment, wie ist der offizielle Titel für dieses Ministerium seit Gerhard Schröder?
Ministerium für Frauen und Gedöns.
So. Ja, und da wäre natürlich ein Mann, wäre natürlich wirklich schön gewesen, ja. Und dann dann muss man Olaf Scholz natürlich auch anerkennen, als dann Oma Lamprecht abgeknallt wurde, dass er dann da konsequenterweise einen Mann installiert hat. Das muss man einfach mal sagen.
Ja, also seitdem sind es ja nur noch 7 von 17. Also das ist, also ich glaube, die Ankündigung, die kann man schon ernst gemeint haben, aber man hat es nicht in der Hand und die Koalitionspartner sind halt autonom. Das ist ähnlich wie in der EU, da sind die Staaten. Schicken sie den sie schicken. Aber es ist in der Vergangenheit, wie gesagt, auch schon mal vorgekommen, dann ist in den Ausschussanhörungen rausgekommen, oh, der oder die taugt ja gar nichts oder die haben gewisse Befangenheiten oder sind irgendwie unerwünscht. Und dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass dann eine Kommission abgelehnt wurde oder zumindest die Abstimmung dann so verschoben wurde, weil klar war, die kommen nicht durch und dann mussten einzelne Leute ausgetauscht werden. Also das wird noch sehr viel hin und her gehen. Und erst im November, wenn wir Glück haben, am 1. November oder halt dann später, wird es dann diese neue Kommission geben. Aber das ist eben jetzt laufen die Räder quasi heiß in der EU. Was auch noch interessant ist, die Fraktionsbildung schreitet voran. Also die EVP saugt irgendwie alle auf, die Kleinstparteien, die neu reingekommen sind ins Parlament und sich in irgendeiner Weise als ja, bürgerlich oder konservativ verstehen, die haben sie jetzt alle aufgesaugt. Also zum Beispiel auch diese ungarische Oppositionspartei TISA, die sich pikanterweise nach dem Ministerpräsidenten Ungarns aus dem Ersten Weltkrieg benannt hat. Ich weiß nicht, ob das so fortschrittlich ist, aber die sind jetzt auch Teil der EVP.
Okay.
Und es gibt ja dann, wie gesagt, die Rechtsaußen, die wollen sich auch sortieren, aber das gibt dann eben auch...
Also da gibt's ja zwei, ne?
Zwei im Moment, also EKR, die Europäischen Konservativen und Reformer, also die sind im Grunde, also polnische Peace-Partei, Fratelli d'Italia und auch zum
Was
Beispiel...
Was die italienische Regierungspartei ist.
Genau, und zum Beispiel, was noch, also ja, so kleinere halt, und die sind... Also sie sind halt rechtskonservativ, aber sie sind halt nicht so durchgeknallt. Also zum Beispiel würden die jetzt nicht eine Partei aufnehmen in ihre Reihen, die für Russland ist. Sondern die sind ziemlich klar pro-westlich. Und das ist eben, das kann man sagen, das ist die Hauptbruchlinie zu den, die dann, die weiter rechts sitzen, die Identität und Demokratie. Die sind zum größten Teil pro-russisch, also die FPÖ, früher die AfD, bei der Rassemblement National ist es ja noch so, die müssen sich von ihrer russischen Vergangenheit so ein bisschen lösen, die wissen, wenn sie dann das Land Frankreich regieren, dann können sie sich das nicht mehr leisten mit dieser Russlandfreundschaft, aber also die sind zumindest nicht gegen Russland. Und
die sind aber jetzt im EKR oder sind die in der Idee?
Nee, das ist Idee. Das sind die Pro-Russen und deswegen ist es auch so schwierig, was die Fratelli und der Rassemblement wollen, eigentlich sich
eine Fraktion
zusammenzupacken. Und das wird aus meiner Sicht, das wird nicht klappen. Und dann gibt es ja noch die, also zum Beispiel die AfD, die sagt, die will jetzt eine Fraktion gründen mit dem Titel Die Souveränisten. Und es gibt durchaus Parteien, die jetzt fraktionslos sind, die aber so weit durchgeknallt sind, dass sie eben nicht, also es gibt vor allem in Südosteuropa, also Rumänien, Griechenland, Ungarn, da gibt es schon immer auch noch so die halt wirklich indiskutabel sind. In Polen gibt es auch die sogenannte Konfederatia, also die gegen die Peace-Partei sind, aber halt auch noch katholischer und noch schlimmer.
Also auch gegen gesunden Menschenverstand.
Und in Spanien gibt es eine schöne Partei, die heißt Die Party ist vorbei. Also ich auch weiß, schön. So Parteinamen sind sowieso immer sehr lustig.
So, also das heißt, Moment, ganz kurz nochmal, wir hatten es auch in den letzten beiden Podcasts, aber du brauchst Parteien aus 7 Ländern und wie viel Prozent?
23 Abgeordnete. Also ich weiß gar nicht, wie die Zahl 23 zustande kam. Ich vermute, sie stammt noch aus der Zeit, wo das Parlament aus 750 Abgeordneten bestand, dann wären das nämlich 3%, beziehungsweise nicht 750, sondern also im EU-Vertrag stand 750 zuzüglich des Präsidenten. Dann hätte man aber gesagt, oh, das klingt aber viel, 751, wir schreiben 750. Und es war dann so ein kleiner Battle zwischen Italien und Großbritannien, weil Italien sollte eigentlich einen Sitz weniger haben als Großbritannien. Und dann hat man gesagt, ja, weil sonst wird es zu viel. Und dann hat Italien noch diesen einen Sitz gekriegt. Und dann hieß es, ja, zuzüglich des Präsidenten, wobei der Präsident ja gar nicht extra gewählt wird. Also ja. Vollkommen Unsinn. Und bei 57 oder 751 wäre 23 3%. Bei den jetzigen 720 sind 22 3%. Aber also das ist leichter zu erreichen als diese 7 Länder.
Genau.
Also das wird der AfD schwerlich gelingen, weil da gibt es ja dann auch wieder so Befindlichkeiten. Und was ja auch noch ist, das BSW ist ja auch fraktionslos und muss jetzt auch schauen, gibt es hier Leute, die, naja, die so einen Gemischtwarenladen haben wie wir, also die für Russland sind, grundsätzlich nicht, also ich sage mal EU-skeptisch, sagen wir es freundlich, EU-skeptisch. Und irgendwie,
gegen Ausländer?
Ja, und auch irgendwie, also ja, sagen wir, also grundsätzlich einfach populistisch, also nicht realpolitisch, sondern populistisch. Da gibt es natürlich die Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien, die ganz klar nicht rechtsextrem sind, deswegen würden sie auch in diese anderen Fraktionen nicht passen. Die sind aber auch einfach durchgeknallt. So. Dann gibt es in Tschechien die ANO-Partei, also das ist die Partei,
ja,
von dem Babiš,
ja.
Also
ja, aber ich habe ja gute Kontakte nach Tschechien und zwischen Babiš und Sarah Wagenknecht. Also Babiš ist ja, das ist ja quasi eine Trump-Partei. Also diese Arno.
Ja, so ein Oligarch halt, ja.
Ja, also Arno ist, der Tschechische heißt ja. Und das ist halt wirklich, das ist der tschechische Donald Trump. Ist so. Also der
ja, Breuer, aber deswegen würde er ja zu Wagenknecht passen, weil dieses erstmal eine Person, dann
Leistungsträger
und so weiter, das passt
er
schon.
Er ist Oligarch und damit ist es für die Wagenknecht ein No-Go. Er ist Wirtschaft. Also er ist Wirtschaft.
Nein, die sind ja für die Wirtschaft, die Wagenknecht. Ich würde sagen, für die Leistungsträger sind wir. Ja, also das würde passen. Also das ist, dann gibt es in der Slowakei die Sozialdemokraten unter Fico, die aber ja suspendiert oder rausgeschmissen wurden. Die sind auch heimatlos.
Wie
auch
geht's dem
Russlandfreunde.
Eigentlich?
Dem geht's wieder gut.
Ja.
Okay. Der nimmt jetzt seine Amtsgeschäfte wieder auf, ja.
Okay.
Okay. Also das passt schon inhaltlich und dann gibt es natürlich noch so gleich, also in Lettland oder so diese Pro-Russen, die natürlich dort auch nicht richtig auf den Boden der Tatsachen kommen, aber irgendwie einen Abgeordneten findet man dann doch noch, der da dazukommt. Also das ist durchaus im Bereich für AfD und BSW jeweils im Bereich des Möglichen, aber man müsste dann wirklich alles zusammenkehren, was da noch so rumliegt und ich halte es in beiden Fällen für
und
ausgeschlossen.
Und wenn die jetzt sozusagen, dann sitzen da, wie viel BSW-Abgeordnete haben wir?
Sechs. Und die fünf Sterne sind 8 und die ANO sind 7. Da hätten wir schon mal, da sind wir schon mal bei den, also da sind die 23 schon mal gebunkt. Wir brauchen aber noch 4 Länder sozusagen.
Ja gut, aber das heißt, wenn das nicht klappt, dann sitzen die da einfach rum. Die haben dann eine Minute Rederecht.
Das war ja schon immer so.
Ja. Ja, ja. Aber dann haben die eine Minute Rederecht und dürfen dann keinen Ausschuss.
Ich bin mir sicher, dass es so beratende Ausschussmitgliedschaften auch gibt. Also die haben schon, könnten schon zu tun haben, aber wir wissen, das Rotlichtviertel in Straßburg ist sehr attraktiv. Also es ist tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor, ob da gerade Plenum ist oder nicht. Das schlägt sich da wirklich nieder. Das hat ja auch mal die frühere Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Silvana Koch-Merin, gesagt. Also die sagen in Straßburg, die Abgeordneten, die nichts tun wollen, die sind lieber in Straßburg, weil sie sagen, da kennt mich keiner, hier kann ich auf den Putz hauen und wir wissen, was damit gemeint ist.
Jo.
So, also das ist jetzt mal als Ausblick. Wie gesagt, am 16. Juli ist die Konstituierung. Bis dahin sollte sich alles zusammengerüttelt haben. Mhm. Apropos zusammengerüttelt. Wir Deutsche sind zusammengeschrumpft. Wir sind über 1 Million weniger geworden. Ach. Hast du es gemerkt? Die Nein. S-Bahn war schlagartig leerer, als ich das erfahren habe.
Okay, echt jetzt? Wieso das denn? Weil nicht mehr so viele Migranten kommen, oder?
Nein, die Volkszählung, also Zensus 2022,
ach,
da haben wir ja alle mitgemacht. Und es war ja ein Mikrozensus, also nur ein Zehntel der Leute wurde gezählt, wobei ich mich immer frage, wie will man von einer Zahl, die man noch nicht kennt, wissen, was ein Zehntel ist?
Ja gut, es ist halt so.
Und es war ja schon vor 10 Jahren so, bei der letzten Volkszählung. Erstmal muss man sagen, Glückwunsch, nach schon 2 Jahren hat das Statistische Bundesamt die Ergebnisse, super Sache. Und zweitens, das ist nicht Sache des Statistischen Bundesamtes, die Bevölkerungsfortschreibung machen die Gemeinden ja selber. Und die Gemeinden sagen, ja, wir kriegen ja pro Einwohner, kriegen wir ja hier anteilig ja, Steueraufkommen, Zuwendungen genau. Und so weiter, alles mögliche.
Und dann noch, ob du Grundzentrum, Mittelzentrum, Oberzentrum und den ganzen Scheiß, danach richtet sich das auch noch so ein bisschen, aber hauptsächlich Einwohner.
Ja, und da hat man natürlich, also da haben die Leute im Einwohnermeldeamt immer mehr Interesse, neue Leute einzutragen. Ach, guck mal, einer ist zugezogen. Herzlich willkommen.
Der ist aber gestern weggezogen. Nee, das habe ich nicht gemerkt.
Da bin ich jetzt krank und jetzt ist der Computer abgestürzt. Also tut mir leid, kann ich jetzt nicht eintragen. Und genau so läuft es aber. Und das heißt, fast alle, also die allermeisten Gemeinde und Städte in Deutschland haben verloren. Und da muss man sich wirklich fragen, also Einwohnermeldeämter, wenn die so schlecht arbeiten, also das im Schnitt ist es ja 1,5% der Bevölkerung ist verschwunden. Da gibt es Städte, die ja noch viel mehr verloren haben. Und Städte, die so gut wie nichts verloren haben, aber mehr ist bei fast niemandem. Und da muss man sagen, braucht man diese Einwohnermeldeämter, wenn sie sowieso nicht richtig was auf die Kette kriegen. Aber ja, es gibt jetzt auch 4 Großstädte weniger, also mein Echt? Beileid geht an Gütersloh, Hanau, Hildesheim und Kaiserslautern, die sind jetzt raus.
Gott sei Dank alle im Westen.
Genau, Cottbus hat es auch wieder nicht geschafft, die waren bei der letzten Volkszählung ja ganz wütend. Ich glaube, es gab sogar Städte wie Hamburg und Berlin, die haben gegen das Ergebnis der letzten Volkszählung geklagt, also gegen die Realität. Also
viel ja, Spaß. Ja, natürlich, das machen ja viele.
Also das kann man sich mal angucken auf der Seite des Statistischen Bundesamtes oder die haben eine Extra-Seite, census2022.de, kann man nachschauen, was die eigene Gemeinde, also wie man selber quasi abgeschnitten hat. Egeln wird wahrscheinlich bald zugemacht, nehme ich an, oder?
Naja, also laut letzten Volkszählung haben wir so 3,2, aber also 3200.
Ja.
Wir hoffen ja alle auf Intel.
Okay. Und dann wird es bei der nächsten Volkszählung 2032 dann, also es soll ja alle 10 Jahre sein laut EU oder 31. Die letzte ist ja auch verschoben worden von 21 auf 22 wegen Corona. Ich weiß auch nicht warum, aber bist du gefragt worden eigentlich?
Nein.
Ich bin sogar zweimal gefragt worden. Ich habe ja meinen Nebenwohnsitz, also meinen Zweitwohnsitz in Waldbach. Und da habe ich auch einen Brief hingekriegt und das zeigt schon mal. Also eigentlich dürfte da ja gar kein Brief gelandet sein. Weil das Einwohnermeldeamt ja weiß, der wohnt ja da nicht, also nicht richtig mit Erstwohnsitz, sondern mit Zweit. Also da ist mein Vertrauen in diese Vorgänge schon mal erschüttert worden.
Was auch erschütternd ist, heute ist Folge 99, liebe Hörenden. Das heißt, nächste Woche ist die 100. Folge.
Ja.
Und das tatsächlich dann auch die vorletzte Folge vorletzte offizielle Folge dieser Staffel, wie man so schön sagt. Wir gehen dann in eine Sommerpause. Wie genau wir die gestalten und wie lange die wirklich sein wird, da sind wir noch intern mit unserem Redaktionsteam, was aus Clemann und mir besteht, am Diskutieren. Aber nächste Woche 100. Folge wird jetzt nichts Großartiges, wird eine ganz normale Folge. Das heißt,
wir haben sogar die Sonderfolge wegen der Frankreich-Wahl, also am Montag.
Ach, dann ist das die 100. schon.
Ja, das ist eine Doppel-Special-Super-Sonderfolge. Ja.
Ah, okay, dann ist also das, also wir haben also jetzt 99, dann ist also am Montag eine Sonderfolge, die 100. Folge, wo wir über die Frankreich-Wahl reden und über das 100. Aber wie gesagt, ein bisschen was haben wir vorbereitet, ansonsten wird es eine ganz normale Folge, das heißt, Thema wird reden, ich werde zuhören.
Apropos reden, darf ich noch ein, zwei Sachen erzählen? Klar.
zackig.
Also, heute ist ja, steht die Wahl des WDR-Intendanten an, da sind wir ganz gespannt.
Genau, das ist ja auch ein Politikum in Deutschland, weil ja der WDR-Intendant im Prinzip mehr verdient als der deutsche Bundeskanzler.
Ja, das tun ja viele, aber der WDR-Intendant ist sozusagen neben, nach dem ZDF-Intendanten der mächtigste Fernsehmann, muss man sagen, in Deutschland.
Und es wird ein Mann bleiben, ne?
Höchstwahrscheinlich, also antreten. Der, am meisten Chancen hat angeblich Helge Fuest, Tagesthemen. Also das war ja sein Vorgänger auch, oder der, also
amtierende im Moment
Tom Buro war auch Tagesthemen und auch frühere, also Friedrich Nowotny oder auch Fritz Pleitgen, das waren ja alles auch Journalisten, es waren jetzt keine Verwaltungsheinis, sondern die waren alle aus dem, teilweise sogar aus dem moderierenden Gewerbe.
Was ich für einen Intendanten auch gut finde, weil die Hauptaufgabe eines Intendanten ist ja immer so eine gewisse Repräsentanz nach
außen. Ja, das stimmt. Und Jörg Schönenborn tritt auch an, aber hat wohl weniger Chancen. Aber ich finde, der sollte live auch die Wahlsendung moderieren.
Finde ich auch.
Und dann fällt sein Flatscreen wieder aus und der schimpft dann. Ja. So, und übrigens, also es gibt einen Nekrolog von zwei Personen, die ich nennen möchte. Mhm. Und zwar der frühere chilenische Wirtschaftsminister José Cardemartori ist gestorben.
Okay, warum erzähle ich das hier? Mich.
Ja. Genau, also es ist erstmal einer der letzten, die noch leben von der Allende-Regierung. Also der wurde 1973 entmachtet und musste außer Landes fliehen. Wo ist er hingeflohen? In die DDR. Wie so viele?
Das heißt im Prinzip, ja, sind ja viele Nazis nach dem Krieg nach Argentinien geflohen und die Demokraten aus Argentinien sind in die DDR geflohen.
Ja, aus Chile in dem Fall, aber Argentinien auch.
Ja, also Südamerika ist ja alles das Gleiche.
War ja in den 70er Jahren durchaus ein Hotspot für Rechtsdiktaturen und er fand also gute Aufnahme in der DDR und seine Enkelin sitzt heute für die SPD im Bundestag. Also das ist, die hat auch den gleichen Namen, Isabel Cardemartori, und das finde ich eine schöne, irgendwie, ja, schöne Sache.
Genau.
Ich war übrigens also auch die frühere chilenische Präsidentin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die ist auch, Moment, kleiner, Michelle Bachelet, genau, die ist ja auch in der DDR, also sie war auch Tochter eines Ministers, der dann auch gefoltert wurde und sie hat es auch geschafft, in die DDR zu fliehen, hat dort Medizin studiert, wurde Ärztin und ich habe dann als junger Student auch mitgekriegt, also 2006 kam sie ins Amt und kurz danach kriegte sie dann von der Charité die Ehrendoktorwürde.
Was habe ich jetzt übrigens auch, das fand ich sehr lustig. Kennst du Stefan Danzinger, Comedian,
ja. Der
Schiebermütze, Stadtführer? Der sagt Charité. Der Berliner genau. Sagt oft nicht die Charité.
Und das war, fand ich auch eine schöne Geste, dass, oder sozusagen beiderseits, dass sie dann nach Berlin kam, wo sie, oder nach Deutschland, wo sie eben ja, viel mit verbindet und bekam dann als Präsidentin die Ehrendoktorwürde. Also schöne Erinnerung an diese Zeit, beziehungsweise nicht so schöne Zeit. Und dann gestorben ist ein Kollege von uns, Thomas Reis.
Den kenne ich ja nur vom Plakat. Kanntest du ihn persönlich?
Den kannte ich auch nicht persönlich, aber ich habe den immer gern in den Kabarettsendungen geschaut. Und es gibt eine Sendung, an die ich mich gerne erinnere, die ist auch bei YouTube, können wir auch verlinken. Und zwar am 7. Januar 2015 gab es ja den Terroranschlag auf Charlie Hebdo.
Ja.
Und das war für mich ja eine spannende Zeit, weil es ist ja selten, dass wir Kabarettisten oder Satiriker Thema sind. Also das ist ganz selten der Fall. Das war bei den Mohammed-Karikaturen so, das war beim Charlie Hebdo-Anschlag so oder beim Böhmermann-Gedicht und ansonsten glaube ich nicht so richtig. Und das war natürlich weltweit ein Aufschrei und dummerweise waren die ganzen deutschen Satire-Sendungen damals noch in der Weihnachtspause und da kam nichts. Und der WDR, damals unter Tom Buro, ja, da schließt sich der Kreis, hat sich entschlossen, eine Sonderfolge zu machen von den Mitternachtsspitzen. Der war auch in der Pause und dann haben die gesagt, nee, wir machen hier eine Sondersendung zu dem Thema, weil das doch wichtig ist. Und unter anderem eingeladen war Thomas Reis, der wirklich eine tolle Nummer gespielt hat, halt mehr oder weniger mit heißer Nadel genäht, weil es ja kurz danach war. Aber wirklich, da hat man richtig auch gemerkt, das ist ja, das bringt's, da so eine Sondersendung zu machen. Und eine schöne Pointe daraus, also da ging es ja um religiöse Gefühle, und dann hat er gesagt, also meine Gefühle als Homo sapiens werden von der Religion beleidigt. Und ich finde, das kann man immer wieder sagen.
Genau.
Also schöne Erinnerung
an Thomas Weiß. Meine Tochter hat sich jetzt tierisch am Armutstisch darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, Religion ist Zauberei. Oder also ich habe mich sehr, sehr abfällig über Religion geäußert. Oh. Und viele ihrer Freundinnen sind halt, werden halt auch konfirmiert. Und
ach so,
nein, werden konfirmiert. Also Christen. Also.
Ja.
So, und dann. Ja,
und sie will unbedingt auch die 5000 Euro Geschenke haben. Und die kriegt sie halt nicht, weil sie nicht konfirmiert wird. Das ist der Hauptgrund.
Weiß ich nicht, sie kriegt ja Jugendweihe, kriegt ja auch was geschenkt. Aber das ist ja auch erst in 2 Jahren. Aber es geht halt einfach darum, dass meine absolut ablehnende Haltung gegenüber Religion auch bei meiner Frau nicht gerade auf Gegenliebe stößt, sagen wir mal so.
Mach weil weiter so. Nach so. Motto, die werden so nach das schon Motto, noch verstehen.
Nee, nein, sie sind ja auch nicht religiös, aber so nach Motto, man kann doch die anderen, die das machen, respektieren. Und ich habe ja da auch nichts gegen, mein Gott,
die
machen.
Die Religiösen sind ja auch tolerant, die sagen ja, ja, ihr Atheisten dürft ja auch gern zu eurem Gott beten, da haben wir ja nichts dagegen.
Genau, wobei, da fällt mir immer die Geschichte von meinem Vater ein, der mal irgendwo Kabarett spielte, und da war auch ein Pfarrer, das war irgendwie organisiert, und der ging hinter zu meinem Vater, streichelte ihm so über den Kopf und sagte, ach, euch Heiden hat der Herrgott am liebsten.
Warum auch immer. Er lässt euch, was auch immer, was dann, was damit jetzt gemeint wurde. Aber
genau. So, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.
Geht uns nichts an, was der Herrgott denkt. Das sollen andere, das wissen andere besser. So,
genau,
dann sind wir aber wirklich am Ende wieder heute bei XXL.
Genau. Schönes Schlusswort. Wir hören uns am Montag, wenn in Frankreich die Nazis die Macht übernommen haben und Emmanuel Macron ins Konzentrationslager gesperrt wird von Marine Le Pen persönlich. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Hast du eine Prognose? Wird Marine Le Pen die Mehrheit im französischen Parlament kriegen oder nicht?
Also das ist ja am nächsten Sonntag noch gar nicht klar. Also da ist nur der Trend, weil wir haben ja erzählt, da gibt es 2 Wahlgänge. Aber ich glaube, dass sie auch nach dem 2. Wahlgang keine... Also das ist halt dieser Schock, den man dann hat. Sie wird natürlich, sagen wir mal, vielleicht 35% der Stimmen kriegen. Und dann im 2. Wahlgang wird es deutlich weniger sein, sodass sie nicht die absolute Mehrheit der Sitze kriegt. Das ist meine Prognose.
Okay, hoffen wir das Beste. Hoffen wir, dass Tillmann recht hat. Ich hoffe nicht oft, dass Tillmann recht hat, aber in dem Fall hoffe ich, dass Tillmann recht hat. Und wir hören uns dann am Montag. Bis dann. Tschüss. Bis dann.